Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Hey. Radio Tour, der Radsport-Talk auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen bei Radio Tour auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Malte Asmus und zusammen mit unserem Radsportexperten, dem langjährigen Radsporttrainer Manfred Munk, schauen wir jetzt noch einmal zurück auf die drei Wochen dieser ja doch sehr besonderen Tour de France 2020, die am Sonntag nach 3482,2 Kilometern traditionell wie in jedem Jahr, so auch in diesem nur viel später im Jahr in Paris zu Ende gegangen war. Hallo Herr Munk.
Hallo Asmus, schönen guten Tag.
Der große Gewinner der drei Wochen in Frankreich heißt natürlich Tadej Pogacar. Der 21-jährige Slowenier, der räumte richtig ab, das kann man sagen, und durfte sich auch zu Recht nach der letzten Etappe dann als strahlender Sieger auf den Champs-Élysées feiern lassen. Dank seiner Leistung im entscheidenden Zeitfahren am Samstag, die ja zumindest bei uns Älteren, Herr Munk, Erinnerungen wach werden ließ, oder?
Hat wahrscheinlich noch mich an die Tour de France 1989 erinnert. Schlagabtausch auf dem Zeitfahrrad zwischen Greg LeMond und Laurent Veillon. Auch da wurde zum Ende der Tour nochmal das Klassement gedreht.
Und damals siegte Le Mans ja knapp vor Fignon. 8 Sekunden betrug damals gerade mal der Vorsprung des Amerikaners vor dem Franzosen. Die Tour 1989 war also deutlich knapper ausgegangen als die Tour 2020. Pogacars Vorsprung auf Primoz Roglic, der betrug am Ende 59 Sekunden und 3 Minuten 30. Das war der Rückstand des drittplatzierten Richie Porte auf Pogacar. Eine Parallele zu Fignon gibt es aber trotzdem noch. Pogacar ist nämlich der erste Fahrer seit dem legendären Franzosen 1983, der gleich bei seinem Debüt dann am Ende auch die Tour gewinnt. Und es war wirklich eine sensationelle Tour de France, die der 21-jährige Pogacar vom Team UAE in den zurückliegenden drei Wochen dahingelegt hat. Er hat richtig abgeräumt. Gesamtsieger ist er geworden, aber auch dreifacher Etappensieger. Dazu noch bester Nachwuchsfahrer mit 21 und auch bester Bergfahrer. Aber Herr Munk, was war denn am Ende entscheidend aus Ihrer Sicht für den Gesamtsieg von Pogacar? Wo hat er die Tour gewonnen?
Gewonnen hat Tadej Pogacar für mich durch die konstanteste Leistung aller Fahrer über drei superschwere Wochen. Vor allem ist er nach Rückschlägen sofort zurückgekommen. Für so einen jungen Fahrer top, absolut erstaunlich. Am Tag nach dem Zeitverlust auf der Windkante macht er gleich 40 Sekunden auf Roglic gut. Die Etappe darauf gewinnt er im Sprint gegen Roglic. Ganz leicht gewackelt hat er für mich nur auf der Königsetappe von Grenoble auf den Col de la Loz. Das dürfte aber auch daran gelegen haben, dass Miguel Angel Lopez hier im Finale alles oder nichts gegangen ist und vor allem Roglic reagieren musste. Der war in Gelb. Und bis dahin durch Sepp Kuss sehr gut beschützt. Damit hatte er auch noch einige Könner im Tank. Pogacar konnte trotzdem noch einmal fast das Hinterrad erreichen und verliert am Ende 15 Sekunden, bricht aber nicht wirklich ein. Das scheint ihn sogar noch motiviert zu haben. Am Folgetag sprintet er erfolgreich gegen Roglic um die verbliebenen Punkte in der Bergwertung hinter der Spitzengruppe. Das Zeitfahren jetzt am Samstag, das hat vermutlich alle überrascht. Also diesen Ausgang dürfte niemand erwartet haben.
Wobei man ja sagen muss, Pogacar ist natürlich kein Unbekannter gewesen. Der kam ja schon mit Vorleistung in die Saison und auch mit zur Tour. Der ist kein One-Hit-Wunder. Ich denke da mal zurück an die Vuelta 2019, wo er ja ebenfalls wie jetzt bei der Tour de France 3 Etappen gewonnen hatte. Aber im Vergleich zur Vuelta im letzten Jahr hat er nochmal ordentlich zugelegt, nämlich genau im Zeitfahren.
Bei der Spanien-Rundfahrt hat Pogacar im Zeitfahren noch 1,5 Minuten verloren. Die slowenischen Meisterschaften dieses Jahr hat er gewonnen, allerdings mit einem Vorsprung von 9 Sekunden, ist aber auch mehr ein Wimpernschlag. Für mich sah es am Samstag auch so aus, als wäre sich Roglic vor dem Einzelzeitfahren noch sehr sicher gewesen, um mit der herunterlaufenden Uhr immer hektischer zu agieren, also immer wieder aus dem Sattel und immer wieder versucht, Tritt zu finden. Das wurde immer weniger flüssig. Vor allem im Anstieg hat er dann Zeit verloren. Vielleicht hat man bei Jumbo auch zu sehr auf die Karte Einzelzeitfahren gesetzt und Pogacar etwas unterschätzt. trotz der Dominanz des Teams über 3 Wochen hat man jetzt für mich nicht konsequent eine Vorentscheidung gesucht. Das kann aber auch an der gezeigten Stärke von Pogacar liegen. Ohne den Zeitverlust auf der Windkante wäre er ohnehin als Führender ins Abschlusszeitfahren gegangen. Für mich war es auf jeden Fall ein beeindruckender Zweikampf der beiden komplettesten Fahrer der diesjährigen Tour.
Es kam natürlich einiges zusammen bei diesem Toursieg von Pogacar. Wo hat er denn selbst aus Ihrer Sicht, Herr Munk, noch Verbesserungsbedarf? Was erwarten Sie denn auch vielleicht für die Zukunft von ihm noch?
Bei Pogacar sehe ich aktuell keine wirklichen Schwächen. Er hat eine komplette Radsportausbildung durchlaufen und schon in den Nachwuchsklassen absolute Weltklasseleistungen gezeigt. Darunter ein Sieg bei der Tour de l'Avenir 2018, auch die Tour de France der Nachwuchsfahrer genannt. 2017 hat Egan Bernal übrigens dort gewonnen, also würde die Reihenfolge jetzt auch wieder stimmen. Auf der Liste Tour de l'Avenir stehen große Namen wie Miguel Angel Lopez 2014, Nairo Quintana 2010.
Pogacar steht da also wirklich in bester Tradition und hat einigen der genannten nun auch den Sieg bei der großen Tour voraus. Entdeckt wurde er übrigens von André Hauptmann, der ihn dann auch zu UAE gelotst hatte und der in seiner aktiven Zeit als Radsportler im Jahr 2000 selbst mal von der Tour ausgeschlossen worden war, weil sein Hämatokritwert zu hoch war. Der Verdacht des Epo-Dopings stand damals im Raum und auch der Chef des UAE-Teams, Mauri Giannetti, hat eine Doping-Vergangenheit. Von daher sind natürlich auch nach der Leistung von Pogacar jetzt bei der Tour die Kritiker sofort wieder auf den Plan getreten und haben zumindest hinter vorgehaltener Hand leise doch Zweifel gehegt, ob denn jetzt 2020 alles sauber zugegangen war. Wir wollen uns da an diesen Spekulationen nicht beteiligen. Wir gehen jetzt nach aktuellem Kenntnisstand mal von einer sauberen Leistung aus. Einer Leistung, Herr Munk, die ja auch Luft nach oben hat. Wo denn genau?
Was Pogacar sicher noch fehlt, ist ein gewisses Maß an Erfahrung. Beim Zeitverlust auf der Windkante war er sicher nicht optimal positioniert. Auch muss er seine Leistungen jetzt bestätigen, wird nicht mehr unterschätzt. Wie stabil das Leistungsvermögen bei so einem jungen Mann bereits ist, gibt es ebenfalls abzuwarten. Egan Bernal als Vorjahressieger ist im Vorfeld der letztjährigen Tour sogar noch erfolgreicher gewesen mit Gesamtsiegen bei Paris-Nizza sowie der Tour de Suisse. Wird Pogacar weiter behutsam aufgebaut und bleibt von Stürzen sowie Krankheiten verschont, ist er in den nächsten Jahren sicher einer der Top-Favoriten bei allen großen Landesrundfahrten.
Vom Jäger zum Gejagten, wenn man so will. Wenn er das jetzt wird, also Gejagter und vor allem dann auch von allen Kontrahenten jetzt zukünftig belauert wird und überall auch zum Favoritenkreis dazu zählt, ist er dann bei United Emirates noch im richtigen Team oder sollte er vielleicht mal das Team wechseln, möglichst bald?
Über United Emirates würde ich jetzt nicht den Stab brechen. Der Sieg in der Gesamtwertung war im Vorfeld sicher nicht der Anspruch. Mit dem Auftaktsieg von Alexander Kristoff und Gelb war auch gleich einmal der erste Druck weg. Man muss sehen, dass die Mannschaft 2017 erst die World Tour Lizenz von Lampre übernommen hat und zu Beginn versucht, mit viel Geld und der Verpflichtung von namhaften Fahrern Erfolg zu haben. Das hat jetzt nicht so funktioniert. Dann ist man übergegangen, mit jungen Talenten wie Tadej Pogacar zu arbeiten. Das zahlt sich jetzt richtig aus. Dieses Jahr mit Helfern wie Fabio Aru, Gesamt 14. der letztjährigen Tour, David de Formolo, wäre sicher auch in den Bergen eine bessere Unterstützung möglich gewesen. Aber beide Fahrer mussten ja leider vorzeitig die Tour verlassen. Mit den Erfahrungen der diesjährigen Tour und den vorhandenen finanziellen Möglichkeiten können Kader und Strukturen aber sicher angepasst werden. Für Pogacar sicher auch kein Nachteil, wenn er die Struktur des Teams kennt.
Großer Gewinner der Tour ist also Tadej Pogacar. Wen würden Sie denn zum Kreis der Gewinner noch zählen, Herr Munk?
Große Gewinner für mich bei der Tour waren Sam Bennett, das Team Sunweb mit Mark Hirschi und Richie Porte. Bennett hat es geschafft, die Phalanx von Peter Sagan zu durchbrechen und nun Etappen bei allen 3 großen Landesrundfahrten gewonnen. Sicher eine große Genugtuung für ihn, nachdem er bei Bora am Ende nur noch Sprinter Nummer 3 war. Das Team Sunweb hat mit einer jungen Mannschaft und keinem Fahrer für die Gesamtwertung 3 Etappen gewonnen. Vor allem durch Mark Hirschi wäre mit etwas Glück sicher noch mehr möglich gewesen. Der hat sich ja immer gezeigt. Dafür wurde er auch als kämpferischer Fahrer der Tour ausgezeichnet. Mit Jahrgang 98 könnte er sogar noch in der U23-Klasse starten. Richie Porte hat es nach vielen vergeblichen Anläufen und einem Weltklasse-Zeitfahren zum Abschluss aufs Podium der Tour geschafft. Also tolle Leistung, trotz des Defektpechs auf dem Schotter der letzten Bergetappe.
Ja, diese Schotterpassage, die hatte ja für einigen Wirbel und auch für Kritik an der Tour-Orga gesorgt. Wirkte ja auch etwas wie eine Schotterprüfung, die man sonst eher aus dem Motorsportbereich kennt, aus der Rallye-Szene, oder?
Dieser Schotterabschnitt, ja, habe ich mich auch gefragt, warum das nochmal sein muss. Also in der Entscheidung einer Tour de France war für mich eine der ganz wenigen Enttäuschungen. Ansonsten fand ich, dass der Veranstalter wirklich alles zum Gelingen in einer sehr schwierigen Situation beigetragen hat. Der Einfluss auf unvernünftige Zuschauer ohne Masken und Mindestabstand ist leider bei so einem Rennen nicht immer gegeben. Also da hat der Veranstalter nicht den Einfluss.
Aber ansonsten hatte die Tour-Orga die Lage im Griff. Kein Fahrer wurde positiv auf Covid-19 getestet. Man kann also sagen, das Hygienekonzept der Tour ging wirklich auf. Und alle Fahrer und Teams haben sich offenbar auch wirklich an die strikten Vorgaben gehalten. Dass jetzt ausgerechnet der Tourchef Christian Prudhomme das nicht hatte, beziehungsweise in Quarantäne musste, weil er eben sich mit Covid-19 infiziert hatte, ist dann irgendwie ein kleiner Treppenwitz dieser Tour. Aber wenn wir davon mal weggehen und nochmal auf die Verlierer und Unzufriedenen der Tour 2020 blicken, dann müssen wir natürlich wieder einmal die enttäuschten Franzosen nennen. Die warten nun schon seit 35 Jahren auf einen Heimsieger bei der Tour. Und Thibaut Pinot, der schon so oft knapp gescheiterte, der musste in diesem Jahr den Traum vom Gesamtsieg schon in den Pyrenäen beerdigen. Und Julian Alaphilippe, der fuhr immerhin mal ein paar Tage in Gelb, musste dann aber das Maillot Jaune abgeben, nachdem er unerlaubt auf den letzten 20 Kilometern einer Etappe eine Trinkflasche angenommen hatte. Die Zeitstrafe kostete ihn dann die Führung. Unterm Strich bleiben für die Tourgastgeber immerhin 2 Etappensiege als Ausbeute. Tja, wer waren denn sonst noch sportliche Verlierer? Team Ineos natürlich, die Mannschaft, die als Team Sky ja die letzten Jahre der Tour dominiert hatte und mit Egan Bernal ja auch den Titelverteidiger stellte. Wo lag denn für den, also für Egan Bernal, Herr Munk, dieses Jahr der Unterschied zum Siegjahr 2019?
Letztes Jahr konnte sich Bernal noch an festen Größen mit Geraint Thomas orientieren, was ihm sicher sehr viel Druck genommen hat. 2020 lag der Druck komplett auf seinen schmalen Schultern. Vielleicht wäre es besser gewesen, doch ein paar erfahrene Fahrer mitzunehmen, um auch einfach nicht so viel Druck auf Bernal zu haben. Aber auch ein Peter Sagan ist sicher nicht glücklich mit der Tour, zumal sein Team sehr viel investiert hat.
Sein Team Bora Hansgrohe, das sich insgesamt natürlich mehr ausgerechnet hatte, aber eben auch Verletzungspech hatte. Und da sind wir dann auch schon bei der deutschen Ausbeute bei der Tour 2020. Wie fällt da Ihre Bilanz aus, Herr Munk?
Aus deutscher Sicht natürlich absolutes Highlight der Etappensieg von Lennart Kemner, der sich auch oft gezeigt hat. Auffällig für mich auch Roger Kluge als Anfahrer von Caleb Ewan natürlich und Tony Martin in der Rolle als Lokomotive bei Jumbo-Visma. Weniger schöne Erinnerungen dürften vor allem John Degenkolb und André Greipel an die diesjährige Tour mitnehmen. Dafür die Tourdebütanten Jonas Koch und Max Walscheid, die es bis nach Paris geschafft haben. Ist natürlich eine tolle Sache, vor allem weil die Tour ja dieses Jahr super schwer war. Zeigen konnten sich in Ausreißergruppen Simon Geschke und natürlich Max Schachmann, trotz Verletzungswolken, also richtig stark. Nils Polit hat es auch öfters versucht, hat aber weniger Glück, besonders zufrieden mit seiner Arbeit und dem Team als Road Captain bei Sunweb. Sicher Nikias Arndt, 3 Etappen gewonnen, also unter seiner taktischen Führung richtig stark. Für Emanuel Buchmann, bedingt durch die Sturzverletzungen, wahrscheinlich eine besondere Tour der Leiden. Für mich wäre es schön, wenn er 21 an seine Leistungen der Vorjahre anknüpfen kann. Potenzial hat er. Hoffen wir, dass die deutschen Fahrer nächstes Jahr mehr Glück haben.
Na, das hoffen wir doch auf jeden Fall. Und damit schließen wir das Kapitel Tour de France für dieses Jahr. Hoffen dann natürlich auf 2021 und auch darauf wieder eine richtige Tour zum eigentlichen Zeitpunkt im Juli abgehalten zu bekommen. Und natürlich hoffen wir dann auch wieder auf Zuschauer und alles das, was sonst noch zur Tour einfach dazugehört und 2020 aufgrund der Corona-Epidemie einfach zu kurz kam, zu kurz kommen musste. Das war's also mit unserem Tourfazit hier bei Radio Tour auf meinsportpodcast.de. Danke für euer Interesse und bis zum nächsten Mal bei unserem Podcast. Bleibt uns gewogen, abonniert ihn gerne mit dem Podcatcher eurer Wahl und schreibt uns auch gerne eifrig Rezensionen bei iTunes und vergebt Sterne. Wir würden uns da sehr, sehr drüber freuen. Danke und bis zum nächsten Mal.
Hey. Radio Tour, der Radsport-Talk auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.